Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Willkommen zum 26. Jetzt-Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Wien, Niederösterreich und Burgenland. Thema heute nennen wir es der Fall Mattersburg. Wenn wir über den Fall Mattersburg sprechen, den wir für ein Beispiel verfehlter Vergabepraxis ansehen, dann sollten wir jedenfalls kurz auf die Grundlagen des Vergaberechts eingehen. Und dies machen wir heute mit zwei Experten. Gerne begrüße ich an meiner Seite Dr. Nikolaus Hellmeier, Konsulent für Wettbewerbsfragen und Grundsätze der Verfahrensbetreuung für die Bundeskammer der Ziviltechnikerinnen sowie die CD-Kammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Schön, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung.
Und in der Gesprächsrunde begrüße ich auch Magister Sandro Huber, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt auf Vergaberecht. Dankeschön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Einladung und dass ich heute etwas dazu beitragen kann.
Gehen wir in medias res. Es gab ja schon das eine oder andere Vorgespräch in dieser illustren Runde. Und Frage 1 darf ich eröffnen, Dr. Hellmeier, Mattersburg für all jene, die es nicht kennen. Können Sie uns das ein bisschen beschreiben?
Ja, also Mattersburg ist eine Kleinstadt in Burgenland, ein Stück südlich von Eisenstadt, hat 7.500 Einwohner, hat, wenn man so durch die Innenstadt geht, eher noch einen dörflichen Charakter. Es sind sehr viele ein- und zweigeschossige Gebäude noch zu sehen. Auch Streckhöfe habe ich dort und da noch wahrgenommen. Und das Interessante ist, dass Mattersburg, wenn man von Wien zum Beispiel kommt und man über die Autobahn und über die Schnellstraße Richtung Mattersburg unterwegs ist, dass man kurz vor der Stadt quasi mitten durch ein Einkaufszentrum geleitet wird. Das ist so ein gebauter Schandfleck mitten im Grünland, wie es sehr viele gerade im Burgenland gibt. Ich habe jetzt gerade kürzlich gelesen, dass Burgenland das Bundesland ist mit der größten Dichte an Shopping-Malls bezogen auf die Einwohner. Mhm. Und da gehört eben Mattersburg auch dazu. Und dieses Einkaufszentrum ist quasi wie ein Krebsgeschwür an der Stadt. Wenn man dann weiter ins Zentrum fährt, dann sieht man die Folgen, die sich ergeben aus dem Abziehen von Kaufkraft aus der Innenstadt. Sehr viel Leerstand, eigentlich ein verödetes Zentrum. Mhm. Und dazu dann noch eine sehr große Brachfläche mitten in der Stadt an der Michael-Koch-Straße. Das ist die Einfahrtstraße nach Mattersburg in unmittelbarer Nähe zum Hauptplatz, die entstanden ist aufgrund von Grundstücksspekulationen in den letzten Jahren. Und so die Stimmung in der Stadt, also als Außenstehender, wirkt eher nicht so angenehm. Leerstehende Lokale, Gasthäuser ohne Gäste und so weiter habe ich wahrgenommen. Es ist schwierig dort. Man versucht jetzt natürlich mit den Projekten, die wir dann besprechen werden, hier neue Impulse zu setzen. Das ist verständlich, aber das scheint komplett in die falsche Richtung zu gehen.
Herr Dr. Hellmeier, Sie haben ja im Vorgespräch auch immer wieder über viele hausgemachte Probleme in Mattersburg gesprochen. Was meinen Sie da genau? Haben Sie da so, also jetzt ein bisschen im Detail, ein, zwei Beispiele? Was sind diese hausgemachten Probleme?
Ja, das ist beispielsweise dieses Einkaufszentrum. Also sozusagen die örtliche Entwicklung. Die Entwicklungsplanung, ja, die ist offensichtlich schon über Jahre, Jahrzehnte falsch gelaufen. Man betreibt da eine Politik, quasi Kaufkraft aus der Stadt hinauszuführen, außerhalb der Stadtgrenzen irgendetwas ins Grünland zu bauen, Gewerbeflächen zu widmen und so weiter. Und man darf sich dann nicht wundern, dass es dann Schwierigkeiten gibt, ein belebtes Zentrum zu haben und eine lebendige Stadt zu haben. Das ist mal eines. Das zweite hat zu tun mit der sogenannten Kommerzialbank Mattersburg, die es gab, glaube ich, bis 2020, die dann in Konkurs gegangen ist, weil der Leiter des Instituts, der Herr Bucher, war dann ohnehin österreichweit bekannt, rund 690 Millionen Euro veruntreut hat und das über Jahre und mit diesem Geld im Grunde genommen Mattersburg zu einem Art kleinen Paradies machen wollte oder gemacht hat. Er hat beispielsweise den örtlichen Fußballclub von der Regionalliga in die Bundesliga befördert mit unglaublich viel Geld, hat Spieler eingekauft und so weiter. Und er dürfte auch für die regionale Wirtschaft und möglicherweise auch für die Politik vor Ort einiges an Geld ausgegeben haben. Und so nebenbei hat er eben auch große Liegenschaften oder zusammenhängende Liegenschaften im Zentrum von Mattersburg aufgekauft und eben die besagte Brachfläche dann entstehen lassen. Und interessant ist, so etwas kann jemand ja nur machen unter Billigung der Politik, die vor Ort über Flächenwidmung und so weiter entscheidet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Privater, sagen wir jetzt hier in Wien, ja, wenn wir hier sitzen in der Karlsgasse, von hier bis rauf zum Gürtel einfach das ganze Viertel hier aufkauft und alle Häuser niederreißt. Ja. Ja, das wird ohne politische Zustimmung nicht gehen. Und die Zustimmung in Mattersburg hatte der Herr Bucher offensichtlich, hat da sehr viele Liegenschaften aufgekauft und jetzt haben wir dort eine Brachfläche mitten in der Stadt von annähernd 2 Hektar. Und das ist schon eine Besonderheit. Ja, das ist quasi ein Riesenloch in der Stadt. Und da ist dann die Frage, wie gehe ich mit diesem Problem um? Wie löse ich das? Ja, was baue ich dort wieder auf? Und dazu gab es dann im Jahr 2022 einen ersten Wettbewerb. Das ist sozusagen der Beginn dieser Geschichte.
Herr Magister Huber, der Fall Mattersburg aus der Sicht eines Juristen?
Also als Jurist ist jetzt das, was geschildert worden ist, eher im strafrechtlichen Milieu angesiedelt. Wenn ich mich jetzt aber auf mein Metier zurückziehe, auf meine Spezialisierung, nur mal sagen, okay, Vergaberecht, was kann man im Vergaberecht machen? Also so ein Grundgedanke des Vergaberechts war es ja schon auch, Korruption zu verhindern. Das ist jetzt schon erwähnt worden, dass hier korruptionsanfällige Vorgänge stattgefunden haben. Ist auch klar, wenn viele Millionen im Spiel sind und bei Immobilientransaktionen sind Zahlungen, fragwürdige oft im Spiel. Und wenn man jetzt den Ausführungen von Dr. Hellmeier so folgt, muss man annehmen, dass hier auch die Spekulation mit dem Hintergedanken, ich kriege eine bessere Widmung, also ich kaufe es günstig ein, kriege eine bessere Widmung, vervielfache damit den Wert, natürlich ein Korruptionsverdacht nahelegen. Jetzt bleibt aber dann offen, was macht man mit dieser Brachfläche? Und ich glaube, da setzt man dann ein hinsichtlich der Frage, war der Wettbewerb oder das Vergabeverfahren, das gewählt wurde, um diese Brachfläche am Ende des Tages von einer ordentlichen Nutzung zuzuführen, der richtige Weg? Und vielleicht kann der Herr Dr. Hellmeier noch mal beschreiben, diesen ersten Vorgang, weil, wie es mir geschildert worden ist, hat es ja 2 Wettbewerbe gegeben. Der erste war weniger erfolgreich, der zweite kann man noch nicht sagen, ob er erfolgreich ist oder nicht. Da werden wir, glaube ich, dann noch in der Folge dazu kommen, ob es der sinnvolle Weg war. Und vielleicht können wir das dann auch im Hinblick auf die Anwendung des Vergaberechts noch einmal beleuchten.
Ja, also problematisch jetzt im Zusammenhang mit öffentlichen Auftraggebern, also in dem Fall die Stadt Mattersburg, die Bürgermeisterin Schlager, die dort verantwortlich ist. Der Zusammenhang entsteht ja dadurch, dass für die Bebauung von diesem Areal immer der Neubau eines Rathauses geplant war. Wenn ich jetzt sage, das Grundstück gehört einer privaten Gesellschaft und die möchte dort was auch immer hinbauen, wenn sie eine Baugenehmigung kriegen, dann sollen sie das tun, da brauchen sie nicht einmal einen Wettbewerb machen. Aber sobald öffentliche Interessen betroffen sind, öffentliche Einrichtungen dort errichtet werden sollen, und das war eben konkret das Rathaus und nebenbei auch noch eine Polizeistation, die Gegenstand von diesem ersten Wettbewerb auch waren, dann reden wir über andere Zusammenhänge und andere Verantwortungen. Und das Interessante an der Sache ist, dass von Anfang an, auch noch als dieser Herr Bucher noch in Amt und Würden war, noch der Direktor dieses Instituts war und mit quasi frei erfundenem Geld und veruntreutem Geld da seine Planungen vorangetrieben hat, war immer das Rathaus Teil dieser Konzeption. Also der wollte dort ein neues Zentrum für seine Kommerzialbank, nebenbei dann auch noch Wohnungen dort errichten, also quasi ein Bauprojekt dort initiieren. Aber Teil dieses Bauprojektes war immer das Rathaus. Und das ist natürlich die Frage, hat er sich gedacht, als Mäzen der Stadt Mattersburg ein neues Rathaus zu schenken? Oder was treibt ihn an, als Privater überhaupt ein Projekt dieser Art anzudenken? Aber wie gesagt, er ist dann in Konkurs gegangen und dann hat aus der Konkursmasse eine Wiener Firma dieses ganze Grundstück, diese ganze Liegenschaft gekauft und unmittelbar danach, also wenige Wochen später, mit 10 Millionen Gewinn weiterverkauft an die jetzige Eigentümerin, die Wohnbaugenossenschaft BWSG. Und die BWSG spielt jetzt eine interessante Rolle in den weiteren Entwicklungen. Es hat nämlich dann die Stadt Mattersburg diesen Ideenwettbewerb ausgelobt, mit dem Ziel, den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zu adaptieren. Das ist an sich ein Vorhaben, das kann man so machen. Mhm. Ja, und die Stadt war wohl auch in Zugzwang, eben kann das Brachland mitten in der Stadt nicht akzeptieren. Da muss ich schauen, dass ich initiativ werde, und das hat die Stadt gemacht. Von der Seite her würde ich das nicht problematisch finden, weil eben es war dann Teil der Aufgabenstellung eben auch dieses Rathaus. Und da hat dann die Kammer dagegen Einspruch erhoben und darauf hingewiesen, dass an sich das Bundesvergabegesetz anzuwenden ist und dass man das nicht im Unterschwellenbereich ausschreiben kann, etc. etc. Und die Stadt hat dann versichert, sie macht für den Neubau des Rathauses dann noch einen gesonderten Wettbewerb. Mhm. Und den gibt es ja jetzt auch. Mhm. Nur zu dem ersten Wettbewerb muss man Folgendes sagen. Der Wettbewerb war als geladener Wettbewerb ausgelobt. Das heißt, der war nicht offen. Da konnten sich nicht viele beteiligen, sondern es war eine ausgesuchte Klientel, die da zum Zug gekommen ist. Dann war auch das Preisgericht so zusammengesetzt, dass eigentlich nur ein Architekt als unabhängig gelten kann gegenüber der Bauherrschaft. Alle anderen waren entweder Mitarbeiter der Stadtgemeinde Mattersburg selber. Dann waren zwei Vorstände dieser BWSG, dieser Genossenschaft in der Jury, beziehungsweise waren Leute in der Jury, die ein wirtschaftliches Naheverhältnis zur Stadt Mattersburg haben. Und interessant ist, dass eine Stadt einen Wettbewerb auslobt und zwei Vorstände von einer privaten Gesellschaft in der Jury sitzen und maßgeblich mitentscheiden, was die Stadt dort will. Das ist mal das eine. Das zweite ist, interessant ist, dass die Stadt Mattersburg selbst mit öffentlichen Mitteln finanziert einen Wettbewerb macht für ein privates Grundstück. Üblich ist es ja so, dass eine Stadt zum Investor sagt, wenn sie da eine Baubewilligung haben wollen, dann machen sie erst einen Wettbewerb, zeigen sie uns, was sie da machen wollen, und wenn das passt, dann kriegen sie eine Genehmigung. Und nicht die Stadt finanziert quasi den Entwicklungsprozess für einen privaten Investor. Und das ist aber dort geschehen. Aber bitte, es hat dann ein Grazer Büro den Wettbewerb gewonnen mit einer dreigeschossigen Bebauung, relativ locker, viel Grün. Also man hätte schon sagen können, das passt, so kann man das in etwa machen. Und es war ja sozusagen nur eine strukturelle Planung für die Adaptierung des Bebauungsplans, sollte so in Ordnung sein. Es hat aber ein deutsches Büro den dritten Preis gemacht mit dem in jedem Fall schlechtesten Projekt des ganzen Wettbewerbs. Nämlich die maximale Dichte, die maximale Höhe, das ganze Grundstück zweifach unterkellert mit einer Tiefgarage, das heißt alles versiegelt, alles zubetoniert, hat auch entsprechende Kritik bekommen in der Jury. Trotzdem hat das Projekt, angeschoben von gewissen Herrschaften im Preisgericht, den dritten Preis erreicht. Und dann, interessanterweise, wurde der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ausgearbeitet. Und wie der dann präsentiert worden ist, hat man gesehen, der Bebauungsplan schaut so aus wie das Projekt des dritten Preisträgers. Nämlich komplett dicht bebaut, alles versiegelt, sehr hohe Gebäude. Jetzt, wenn man dort 7- bis 9-geschossige Gebäude hinstellt und daneben hat man 1- bis 2-geschossige Bebauung aus dem Bestand heraus, dann wird das nicht wirklich gut funktionieren.
Vielleicht ganz kurz, weil Sie jetzt den Wettbewerb als solches beschrieben haben, und das ist ja meine Aufgabe. Also ich verstehe die Argumente von unserem Städtebau oder Architektur, soweit ich das überhaupt als Anwalt irgendwie fachkundig sehen kann. Aber aus rechtlicher Sicht, und das ist ja immer das, was die öffentlichen Auftraggeber als Maßstab sehen für ihr Handeln, war der Wettbewerb, so wie er mir jetzt beschrieben worden ist, rechtskonform. Ja. Jetzt aus folgenden Punkten heraus. Ein öffentlicher Auftraggeber ist ja jetzt angehalten, gesetzlich vorzugehen. Ja, jetzt gibt es gewisse Spielregeln, und ich sage jetzt ganz bewusst, aufgrund unserer Erfahrung, dass wir halt nicht öffentliche Auftraggeber beraten, sondern eher auf der anderen Seite bieterseitig sind, die Auftraggeber nutzen dieses System aus. Und es funktioniert ja auch, wie man es da sieht. Es wurde ein geladener Ideenwettbewerb gewählt. Das mag jetzt für so ein großes Projekt, noch ein kurzes Nachdenken, eher verwunderlich sein, warum geladener Wettbewerb. Warum nicht ein offener Wettbewerb, warum nicht mit einer Bekanntmachung, wo sich viele daran beteiligen können. Vermuten wir einmal, es war so gedacht, dass nur bestimmte Teilnehmer, nämlich Vorausgewählte, wie Sie es beschrieben haben, vom öffentlichen Auftraggeber gewünscht waren. Und jetzt muss man hergehen und sagen, wann ist ein geladener Wettbewerb zulässig? Ja, wenn die Preisgelder oder der Auftrag, der damit winkt, unter dem Schwellenwert liegt. Beim Ideenwettbewerb habe ich keinen Auftrag, den ich bekomme. Da bekomme ich eben nur mein Preisgeld. Jetzt kann ich die Preisgelder natürlich so steuern, dass sie im Unterschwellenbereich liegen. Und dann sagen wir mal unter 200.000 Euro Preisgeld. Und schon haben wir eine gesetzeskonforme Voraussetzung für das Durchführen eines gelagerten Wettbewerbs, mag der Wettbewerb auch ein Projekt betreffen, das, wenn es realisiert wird, weit im Oberschwellenbereich ist. Das heißt, man nutzt hier die rechtlichen Möglichkeiten aus, nimmt das Preisgeld als Maßstab her, verwendet den geladenen Wettbewerb, setzt die Person ein, die man haben will, lädt die ein, man muss nur genügend einladen, gut, werden sich doch einige finden, und schon ist man gesetzeskonform unterwegs. Dann war der zweite Kritikpunkt ihrerseits, naja, die Fachpreisrichterinnen waren nicht im ausreichenden Umfang in der Jury vertreten. Ja, kennen wir aus der Wettbewerbsordnung Architektur, dort werden Fachpreisrichter beschrieben, nämlich wer ist so als Fachpreisrichter, nämlich solche Personen, die die gleiche Qualifikation haben wie die Teilnehmer. Ja, also Architekturwettbewerb brauchen wir in der Jury Architekten, Architektinnen. Das Bundesvergabegesetz, das der Maßstab wieder für die öffentlichen Auftraggeber ist, ist aber dort ein bisschen anders gelagert. Da muss man jetzt sich auch ein bisschen zurückbewegen und sagen, für was ist das Bundesvergabegesetz überhaupt da? Es ist ja nicht geschaffen worden für nur Bauaufträge oder nur Architekturwettbewerbe. Architekturwettbewerbe machen einen wahnsinnig kleinen Teil des gesamten Beschaffungswesens innerhalb der Europäischen Union aus. Die Hauptlast sind unbestrittenerweise Bauleistungen, aber eben nicht Dienstleistungen zu diesen Bauleistungen. Und vor den Dienstleistungen rangieren sicher noch vom Auftragswert her Lieferleistungen. Ja, wenn man das Schieneninfrastruktur oder sonst was denkt, Zügebeschaffungen und derartige Dinge. Das heißt, wir haben eine Interessenslage, wenn man nur das Auftragsvolumen betrachtet, von Bauleistung zu Lieferleistung und dann irgendwann kommt die Dienstleistung. Und innerhalb der Dienstleistung, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, das zu filetieren, die geistige Dienstleistung, wirklich dieses geistig-schöpferische Planen. Das klingt jetzt natürlich absurd, weil der Plan das Erste ist und dann kommt erst die Bauleistung, weil wer baut ohne Planung? Hoffentlich niemand. Ja. Aber dennoch, man sieht hier vom Auftragswert her die Wertigkeit der geistig-schöpferischen Dienstleistung sicher weiter hinten. Insofern auch, dass die europäische Richtlinie und auch das Bundesvergabegesetz nicht den Fokus drauf hat, geistig-schöpferische Dienstleistungen in ein Vergabeverfahren zu drängen. Dann sieht man, dass der Wettbewerb als solches im Bundesvergabegesetz mit ein paar Paragraphen abgedeckt ist. Also eigentlich recht, formal recht weit gehalten, bietet viel Spielraum, könnte man auch sagen. Auf der anderen Seite aber natürlich unterrepräsentiert. Ja, ein offenes Verfahren, ein nicht offenes Verfahren, ein Verhandlungsverfahren für Bauleistungen ist durchdeterminiert bis ins kleinste Detail. Beim Wettbewerb gibt es ein paar Rahmenbedingungen, die kann man einhalten. Ja, also die sollte man einhalten, wenn man das Gesetz einhalten will. Und jetzt kommen wir auf die Juryzusammensetzung. Der Wettbewerb im Bundesvergabegesetz sieht auch vor, dass natürlich Fachpreisrichter darüber urteilen, weil es ja schließlich geht, um die beste Lösung zu finden. Nicht anhand der üblichen Zuschlagskriterien wie Preis und ein paar anderen Qualitätskriterien jemanden zu finden, sondern grundsätzlich zuerst einmal die beste Lösung zu finden und dann gehen wir in die Preisverhandlungen. So ist der Gedanke. Da hat eben das Bundesvergabegesetz schon Vorgaben an Fachpreisrichter, aber die sind völlig anders als die in der Wettbewerbsordnung Architektur. Nämlich, dort hat man nur ein Drittel Fachpreisrichter und Fachpreisrichter ist jeder, der fachkundig ist. Also man geht nicht so heilig an die Sache heran, wenn man es so betrachten will wie die Wettbewerbsordnung Architektur, dass man die gleiche Qualifikation wie die Teilnehmer verlangen will, sondern einfach Fachkunde. So, das kann jetzt natürlich ein Bauamtsleiter, den wird man nicht die Fachkunde absprechen können, dass er über ein Bauprojekt, über einen Bauplan eine Aussage treffen kann. Jeder, der eine Ausbildung hat, mag es nur angestreift sein, Architektur, ja, dem wird man das nicht absprechen können oder eben nur schwer absprechen können. Und dann kommen wir noch zu dem Thema, dass man nur ein Drittel brauchen von derartigen Personen. Das heißt, ich habe wahnsinnig niedrige Schwelle für Fachkunde, ja, um es jetzt überspitzt zu sagen, und dazu noch eine viel kleinere Anzahl an fachkundigen Personen der Jury, wie es die Wettbewerbsordnung Architektur sieht.
Ja, das ist ein Grunddilemma, das wir da jetzt ansprechen, weil sobald ich die Fachexpertise nicht mehr mit einer Mehrheit ausstatten kann, ja, wenn sich die Qualität dann im Prozess des Entscheidens und Beurteilens von Projekten nicht mehr durchsetzen kann, ja, weil ich zwei Drittel Unkundige habe und nur ein Drittel vielleicht im Idealfall Kundige nach Bundesvergabegesetz, dann werde ich das, was der Architekturwettbewerb eigentlich leisten soll, nicht mehr leisten können. Und das, was der Architekturwettbewerb leisten soll, ist Qualität zu bringen, die beste Lösung für ein Planungsprojekt zu bringen im Vergleich unterschiedlicher Angebote. Ja, also bei offenen Wettbewerben, da gibt es eine Statistik, in den letzten 30 Jahren haben wir 32 Projekte durchschnittlich bei einem offenen Architekturwettbewerb. Das heißt, von diesen 32 kann ich mir die beste Lösung heraussuchen. Und dieses Finden dieser besten Lösung kann ich natürlich nur machen mit Fachexpertise. Auch einem Bauamtsleiter will ich diese Expertise absprechen. Jetzt abgesehen davon, dass er ja auch befangen ist, dadurch, dass er Mitarbeiter der Auftraggeberin ist und so weiter. Aber im Wesentlichen geht es darum, die maximale Qualität umzusetzen. Und im Zusammenhang mit dem Wettbewerb von Mattersburg kann man sagen, gut, ja, dem Buchstaben des Gesetzes wird das Verfahren gerecht. Das Gesetz ist auch so schwammig formuliert, dass man da bald einmal gesetzeskonform unterwegs ist. Aber trotzdem, die Implementierung dieses Rathausprojektes, auch die gesamte Größenordnung des Projektes macht es schon sehr problematisch, wenn man dann einen geladenen Wettbewerb im Unterschwellenbereich auslobt. Zum einen und zum zweiten muss man die Bürgermeisterin schon bei ihrer Verantwortung nehmen und sie fragen, warum sie partout verhindern will, dass Fachleute ihre Fachexpertise da einbringen zum Vorteil und zum Wohle der Stadt Mattersburg. Ja? Und gerade bei so einem Projekt wie einem Rathaus oder eben auch so einer großen Bebauung mitten in der Stadt, würde ich doch sagen, dass es da die Verantwortung gibt, zunächst einmal auf die Qualität zu schauen und dann vielleicht über einen Preis zu verhandeln oder die sonstigen Parameter festzulegen. Und ein Rathaus soll ja irgendwie die Visitkarte einer Stadt sein, soll ja sozusagen auch das demokratische Verständnis einer Stadt darstellen. Und wenn man sich vergleichsweise andere Projekte anschaut, dieser Art Rathäuser, Gemeindezentren, Gemeindeämter von Ortschaften, die eine ähnliche Größe haben wie Mattersburg, dann sieht man beispielsweise, dass diese Gebäude eher niedrig sind, dass sie im Erdgeschoss alle öffentlichen Funktionen drinnen haben, dass sie da sehr offen sind, sehr kommunikativ, da gibt es dann auch allgemeine Funktionen drinnen, damit die Bürger sich dort treffen können, dass es da auch Synergien gibt mit verschiedenen Dingen. Und das ist ein lebendiges Zentrum ist ein Ort der Begegnung. Das ist Demokratie. Und was ich auch herausgefunden habe, ich habe mir das sehr genau angeschaut, was Projekte dieser Art kosten. Ein Rathaus dieser Größenordnung für diesen Ort darf kosten um die 4 bis 4,5 Millionen Euro. Und interessanterweise habe ich jetzt auch herausgefunden, dass in Mattersburg ursprünglich noch mit den Bucherplänen das Rathaus veranschlagt war mit 5,5 Millionen. Mit dem Betrag hätte sich die Stadt Mattersburg an diesem Kommerzzentrum der Kommerzialbank beteiligt. In der Zwischenzeit reden wir aber von 10 Millionen. Und wir reden nicht von einem zweigeschossigen Gebäude, so wie üblicherweise Gemeindeämter dieser Größenordnung gebaut werden, sondern wir reden von 7 Geschossen. Und da fragt man sich dann, wozu braucht Mattersburg diesen riesigen Kasten wirklich für Gemeindefunktionen oder um die überdimensionierte Bebauung rundherum zu rechtfertigen?
Naja, das ist wahrscheinlich jetzt eine Frage, die weit über das Rechtliche hinausgeht, aber wo ich Ihnen recht geben muss, sich hinter dem Gesetz nur zu verstecken, ist sicherlich nicht der sinnvollste Weg. Und nur das Gesetz einzuhalten, kann nicht zielführend sein. Wenn man jetzt das Bundesvergabegesetz hernimmt und die Kriterien hernimmt, die Sie angesprochen haben, für einen sinnvollen Architekturwettbewerb, der zum Ziel hat, die beste Lösung zu finden, und da bewegen wir uns jetzt im rechtlichen Rahmen, sondern es ist vielleicht eher eine volkswirtschaftliche Frage und ein effizienter Einsatz von öffentlichen Geldmitteln, dann muss man sagen, die Wettbewerbsordnung Architektur oder allgemein die tradierten Herangehensweisen für Architekturwettbewerbe hat es schon weit vor dem Bundesvergabegesetz gegeben. Es ist vielleicht verabsäumt worden, im Zuge eines Lobbyings oder wie man es auch immer nennen will, diese Grundsätze des Architekturwettbewerbs in das Bundesvergabegesetz hineinzubringen, oder es hat einfach niemanden interessiert, weil es zu geringfügig ist in Gesamtbetrachtungsweise, wie wir es gerade beschrieben haben. Aber vielleicht ist es doch für den öffentlichen Auftraggeber sinnvoll, jetzt nicht nur das Gesetz zu berücksichtigen, sondern auch die bekannten Rahmenbedingungen eines Architekturwettbewerbs, um etwas Besseres zu erwirtschaften. Ja, dass die Stadtgemeinde Mattersburg mehr Geld hat als andere, um sich ein schöneres Rathaus hinzustellen, ein größeres oder qualitativ besseres, was auch immer, ja, ist schön. Die Frage ist nur, kann man, wenn man sich an den Wortlaut des Gesetzes klammert, wirklich davon ausgehen, dass das viele Geld, das man in die Hand nimmt, das offensichtlich mehr ist, als sich andere öffentliche Auftraggeber für derartiges leisten, kann man da sicherstellen, dass man auch das Beste bekommt? Und ich glaube, dass da ist es eher gefragt, jetzt dann aus seitens der Interessensvertretung oder auch der Mitglieder der Interessensvertretung, mehr dem öffentlichen Auftraggeber ins Gewissen zu reden, ja, und auch aufzuzeigen, welche Möglichkeiten er verabsäumt dadurch.
Ja, man sieht ja das in dem Folgewettbewerb. Es hat ja jetzt nach diesem städtebaulichen Ideenwettbewerb jetzt diesen nicht offenen Wettbewerb für das Rathausprojekt gegeben, weil die Stadt Mattersburg eben gesehen hat, mit dem Rathausprojekt nur über diesen geladenen Wettbewerb, das führt zu nichts. Jetzt haben sie einen nicht offenen, EU-weit ausgelobten Realisierungswettbewerb ausgelobt. Und das wäre sozusagen vom Ansatz her der richtige Weg gewesen. Nur was ist falsch an der Geschichte? Und das deckt sozusagen auch die Intentionen dann auf der Herrschaften, die da dahinter stehen. Ein nicht offener Wettbewerb schränkt den Bieterkreis ein. Das heißt, da habe ich jetzt zunächst einmal eine Auswahlstufe, wo man sich bewerben kann und wo dann das Preisgericht die Bestgeeigneten aussucht, um in einer zweiten Stufe dann die eigentliche Planung und die Konzepte auszuarbeiten für das Projekt. Und die Vorgabe innerhalb dieser Auswahlstufe war 1 Million Jahresumsatz. Zurück, glaube ich, auf die letzten 3 Jahre. Und diese Hürde musste man mal überspringen. Das heißt, es kamen nur Architekturbüros in Frage, die entsprechend wirtschaftlich leistungsfähig sind. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut vom Architects Council of Europe, die machen alle 2 Jahre eine Erhebung in ganz Europa, welche Architekturbüros in welcher Form tätig sind, welche Umsätze sie machen, wie viele Mitarbeiter sie haben und so weiter und so fort. Und da sehen wir für Österreich, das sind Zahlen aus 2022, dass wir ungefähr 2600 Architekturbüros in Österreich haben und davon 1%, also 25, 26, die diese Umsätze erreichen und alle anderen erreichen sie nicht.
Wenn ich vielleicht kurz jetzt da einhaken darf, ja, das ist genau diese Thematik, wie risikobereit ist der öffentliche Auftraggeber? Ja? Natürlich, wenn ich schon Angst habe beim Start eines Vergabeverfahrens, also die Startlinie überschreiten, weit noch nicht im Ziel sein mit dem gesamten Beschaffungsvorgang, aber dort schon die Angst hochkommt, kriege ich den Richtigen, dann kann ich mit dem Richtigen überhaupt noch ins Ziel kommen, dann beginnt genau dieses Problem, das Sie beschrieben haben. Ich versuche durch vermeintlich hohe Kriterien Unternehmen zu finden, die mich problemlos vom Start ins Ziel bringen.
Ja, aber die Angst ist schon ein Faktor bei Wettbewerben, ja, absolut. Ja, aber in dem Fall oder generell ist es nicht der einzige Grund, warum man so vorgeht, möglicherweise. Aber ganz generell muss man mal sagen, wenn man so vorgeht, ja, aus welchen Gründen auch immer, dann schließt man 99% der österreichischen Architektenschaft aus. Wir haben eine sehr kleinteilige Struktur in den Büros. Wir haben über 60% Ein-Personen-Unternehmen. Die schließt man mal alle aus. Das muss man sich auch volkswirtschaftlich dann mal vorstellen. Und wir haben in Mattersburg eine SPÖ-Regierung. Und man muss ganz klar sagen, das ist weder sozial noch demokratisch. Das ist einfach nur unter der Gürtellinie, ja, wenn man praktisch die gesamte Architektenschaft, die gut ausgebildete österreichische Architektenschaft ausschließt und einige Großfirmen übrig bleiben. Aber es gibt natürlich eine Hintertür. Der Rechtsanwalt, der diesen Wettbewerb organisiert, hat gesagt, naja, dann müssen es halt Arbeitsgemeinschaften bilden. Und am Ende hat er auch gesagt, von denen, die ausgewählt wurden, kennt er alle bis auf ein Büro oder einen Bewerber. Das gibt mir einen Hinweis in eine andere Richtung. Ja, die Angst ist ein Thema, aber ich denke eher, dass das sozusagen die Bemäntelung einer Direktvergabe durch einen Wettbewerb ist. Ich glaube, es gibt ganz konkrete Vorstellungen in Mattersburg, wer da was wie plant. Und man macht halt drumherum jetzt noch ein Verfahren. Und man schneidert sich die Kriterien und die Entscheidungsstrukturen so zu, dass man genau das am Ende bekommt, was man will. Da gehört einerseits sozusagen diese Hürde dazu, die übersprungen werden muss. Ja, da sind halt dann Firmen angehalten, Scheinarbeitsgemeinschaften zu bilden, damit sie diese Umsätze nachweisen können. Ganz egal, in welcher Konstellation sie dann später weiterarbeiten. Und da kommt dann auch noch dazu, dass in diesem Wettbewerb kein einziger Architekt im Preisgericht sitzt, sondern nur Leute, die der BWSG bzw. der Stadt Mattersburg unterstehen. Und das Interessante ist, dass die Gewinnerin des dritten Preises, den ich schon erwähnt habe, aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb, nicht nur schon ein Projekt für das Rathaus vorgelegt hat, sondern jetzt auch Juryvorsitzende in dem Verfahren ist. Obwohl sie keine Architektin ist und keine Erfahrung hat mit Architekturwettbewerben.
Von der Fachkompetenz her mag durchaus sein, nicht jeder, der Architektur studiert hat, ist fachlich so kompetent, dass er ein spezielles Projekt vielleicht berücksichtigen kann. Es wird auch Bauingenieure geben, die architektonisch was mitdenken können. Fachlich gesehen ist jeder, der eine Ausbildung in die Richtung hat, ja, von Gesetzes wegen her ausreichend. Das Ganze schaut nicht schön aus, gebe ich Ihnen recht, aber es ist gesetzeskonform. Die Problematik ist eher, was wir schon angesprochen haben, dieses Verstecken hinter dem Gesetz. Nicht alles, was gesetzeskonform ist, ist auch tatsächlich sinnvoll.
Ja, aber da sind wir dann wieder bei dem Thema, wenn jetzt schon der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan so ausschaut wie der Entwurf von dem Büro Baumert und Peschos, wo die Frau Peschos jetzt die Juryvorsitzende von dem zweiten Wettbewerb ist und sie ursprünglich das schlechteste Projekt aus der Sicht der Bürgerschaft von Mattersburg jedenfalls und aus Architektensicht eingereicht hat, sie dann auch noch einen Entwurf für das Rathaus Mattersburg vorgelegt hat, wo man sich auch fragen muss, wer hat sie dazu beauftragt? Ich kann ja nicht einfach eine Rathausplanung so irgendwie beauftragen und freiwillig einfach so in ihrer Freizeit wird sie es nicht gemacht haben. Das heißt, irgendjemand hat ihr den Auftrag gegeben oder ihr in Aussicht gestellt, dass sie das Rathaus von Mattersburg planen darf und erst die Bürgerinitiative, die da aufgeschrien hat, hat dafür gesorgt, dass das nicht gleich in Umsetzung geht. Jetzt hat man noch schnell einen Wettbewerb aus dem Boden gestampft und macht genau die Frau Peschos, die eigentlich schon fast den Auftrag in der Tasche hatte, zur Juryvorsitzenden. Wird dann das Rathaus, frage ich jetzt mal rhetorisch, wenn der Wettbewerb endlich zu Ende geht, dann so ausschauen wie das Projekt von der Frau Peschos, das sie schon vorgelegt hat? Ja, das ist ja absurd, ja.
Das ist jetzt wirklich ein ganz trauriger und auffälliger Einzelfall, ja, aber man kann schon in Summe auch durchaus bestätigen, was Sie jetzt da geschildert haben, dass mehr als es diesen Einzelfall gibt und dass natürlich die gesetzlichen Vorgaben genug Möglichkeiten bieten, damit ein öffentlicher Auftraggeber gesetzeskonform dennoch genau das bekommt, was er sich wünscht. Ja. Sie haben angesprochen, die Eignungshürden. Das ist eine Möglichkeit, wie man vor allem in Architekturwettbewerben einen ganz engen Filter ziehen kann, weil, wie Sie es richtig dargestellt haben, die Architektenschaft oder die Architekturschaffenden im Allgemeinen, wenn man sich die Umsatzzahlen ansieht und die werden ja veröffentlicht, da kann man sich durchaus schon ein Bild machen, wie viel in Österreich überhaupt die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen, wenn man eine gewisse Hürde zieht, was die Umsatzzahlen anbelangt. Auf der anderen Seite schmeißt man dann noch ein paar Auswahlkriterien dazu und dann haben Sie das, was Sie jetzt beschrieben haben, im nicht offenen Wettbewerb, eine Teilnehmerschaft, die mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorausberechnen kann, die sich dann am Ende des Tages mit 3, 4 anderen Mitbewerbern um den Auftrag bemühen kann. Und dort kann man sich schon die 4, 5 Personen oder Bieter zusammenstellen, die man haben will. Ja, sowas gibt's. Ja. Die Möglichkeiten bestehen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn man so spezifische Kriterien ansetzt, ist man ja eigentlich in einem Bereich als öffentlicher Auftraggeber, wo man sich auch rechtfertigen muss, ob das sachlich ist, was man tut. Ja? Nämlich, ist das noch sachlich gemessen an dem, was ich ausschreibe, wenn ich mir die Kriterien gut durchüberlegt habe und am Ende des Tages meine 5 Kandidaten, Wunschkandidaten habe. Wenn sich aber niemand aufregt, ja, von denen, die sich gerne beteiligen würden, dann spricht die Rechtsprechung von der sogenannten Bestandskraft und ich kann so nicht sagen, egal was sie anfechten, sie werden immer wieder hören, es hat vorher niemand angefochten und deswegen ist es bestandskräftig und sei es noch so rechtswidrig, es bleibt bestehen. Und da stellt man sich die Frage, wer möchte denn sich in einem Stadium, wo er nicht einmal noch erkennen kann, ob er überhaupt zu den erlauchten 3, 4 Leuten gehört, die sich um den Auftrag rittern können, oder also überhaupt eine Auftragschance erkennt, wer möchte sich da in diesem Zeitpunkt mit dem öffentlichen Auftraggeber anlegen, vor Gericht gehen und sagen, die Kriterien sind unsachlich. Nur, damit er einen Teilnahmeantrag abgeben kann, dass er nicht einmal die Chance hat, ein Angebot zu legen. Das nützt natürlich, und bringen wir es auf den Punkt, der öffentliche Auftraggeber aus und sagt, die Chancen sind so gering, dass sich jemand aufregt, dass ich mir quasi meinen Teilnehmerstand zusammenschnitzen kann. dann haben wir das, was Sie beschrieben haben. Und am Ende des Tages lehne ich mich zurück und sage, alles rechtskonform gewesen.
Ja, wir haben da das Grundproblem, dass das Bundesvergabegesetz sich eigentlich ausschließlich auf Beschaffung bezieht oder im Wesentlichen auf Beschaffung bezieht. Sie haben es eh schon angesprochen, die geistig-schöpferischen Dienstleistungen, die kommen quasi nicht vor. Trotzdem wird der Wettbewerb aus meiner Sicht vollkommen inadäquat dort mit hinein vermischt und irgendwie hängen alle, die Wettbewerbe im Oberschwellenbereich machen und im öffentlichen Bereich tätig sind, irgendwie da dran. Wenn man sich im Detail aber die Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes anschaut, passen sie nicht für Wettbewerbe, wo es um Planungsleistungen geht. Sie passen einfach nicht. Also das ganze Prozedere, wie es beschrieben wird, passt nicht. Und im Gegenteil werden Kriterien, die eigentlich auf die Verhandlungsverfahren und für den Auftragsfall gedacht sind, jetzt auf den Wettbewerbsfall übertragen. Also beispielsweise Eignungskriterien, wo ich sagen muss, klarerweise muss ein Vertragspartner geeignet sein, dass ich ihm einen Vertrag gebe, der muss das Projekt wirtschaftlich und technisch und so weiter bewältigen können. Diese Eignung zu prüfen, ist legitim, aber in einem Wettbewerb, wo ich Ideen einsammle, wo ich Konzepte, wo ich geistige Leistung abfragen will, muss ich ja auch nicht jeden um seine Eignung fragen. Ich gehe ja auch nicht ins Geschäft zu einem Bäcker und kaufe mir eine Semmel und der Bäcker muss mir vorher nachweisen, dass er auch einen Gewerbeschein hat und das auch kann. Das ist ja lächerlich. Ja, aber von akademisch gebildeten Planerinnen und Planern wird es tagtäglich verlangt, dass sie nachweisen, dass das, was sie studiert haben, dass sie das auch wirklich können. Komplett absurd. Ja? Und eben auch einschränkend, wettbewerbseinschränkend, obwohl selbst im Bundesvergabegesetz in § 20 steht, dass die Einschränkung des Wettbewerbs nicht legitim ist. Ja, und dass man auch sozial schwächere Gruppen und verschiedene andere Dinge fördern soll. Ja, und dass man auf Qualität achten soll und dass man auf Gleichbehandlung und Fairness und Transparenz und so weiter achten muss. Und das alles ist aber eigentlich nicht gegeben in den Verfahren, die wir da jetzt beschrieben haben.
Das mit dem Bäcker kann ich so nicht stehen lassen, weil das wahrscheinlich ganz was anderes ist, nämlich dass ihre Privattasche und jeder Private kann machen, was er will. Sie können zum Bäcker gehen oder auch zum Nachbar gehen, der gut backen kann und ihn dafür bezahlen. Das ist schon in Ordnung. Der öffentliche Auftraggeber hat natürlich Treuhandgelder und muss die ordentlich einsetzen. Das ist ein Thema. Aber wenn ich jetzt einmal einfach so das zusammenfassen kann, beim Architekturwettbewerb brauche ich einen Kopf, der eine gute Idee hat. Ob der einen Millionenumsatz gemacht hat oder 20.000 Umsatz gemacht hat, ja, spielt doch keine Rolle, wenn ich es so betrachten würde. Sie brauchen die Idee und aus welchem Kopf die stammt, ist ja völlig irrelevant.
Ja, darum argumentieren wir ja auch, dass die Qualität aus der Vielfalt entsteht. Man sollte möglichst niederschwellig an einem Wettbewerb teilnehmen können. Dann nehmen viele teil, dann habe ich viele Ideen. Und aus den vielen Ideen kommt dann die Qualität. In meiner Praxis zum Beispiel, ich mache jetzt circa 30 Jahre Wettbewerbsorganisation und Prüfung von Projekten. Aus dieser Praxis geht hervor, dass bei offenen Wettbewerben mit mehreren Dutzenden Projekten immer 10% absolute Spitzenqualität dabei ist. Das heißt, wenn ich jetzt 30 Projekte habe, habe ich auf alle Fälle 3 Projekte, die ich guten Gewissens jedem empfehlen kann. Wenn ich aber in einem geladenen Setting ja, nur 6 einlade zum Beispiel, ist das nicht gewährleistet, weil 0,6 Projekte sind kein Projekt. Ja. Da muss ich dann schon schauen, ja, das ist eben dann das Thema bei nicht offenen Wettbewerben, dass ich in der Auswahl dieser 6 sehr präzise schaue, was können die leisten. Und der Umsatz, wie Sie richtigerweise sagen, ist da kein Kriterium, sondern die intellektuellen Fähigkeiten und die Kreativität der Personen, die sind entscheidend. Nach denen müsste ich aussuchen, wen ich schon aussuche. Aber besser ist es natürlich, ein offenes Verfahren zu machen und zu schauen, was da kommt. Ja, es gibt ja unglaublich viele junge, kreative Leute, die dann oft mit extrem spannenden Projekten kommen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Und gerade in Wien, also aus meiner eigenen Praxis, kann ich sagen, haben oft ganz junge Teams, die noch nicht einmal eine gescheite Büroinfrastruktur hatten, große Projekte gewonnen und das exzellent umgesetzt, weil sie das können. Sie können das von ihrer Ausbildung her und sie können es von ihrer Ambition, von ihrem Engagement her. Und das sollte man fördern. Ja, so groß ist Österreich nicht, dass wir uns es leisten können, Leute mit Engagement, mit Fähigkeiten einfach auszuschließen.
Um jetzt ein bisschen den Rahmen zu schließen, zumindest an diesem Zeitpunkt jetzt für diesen Podcast. Vielen Dank einerseits für die spannenden Themen, für die Inputs, für die Ansichtsweisen. Magister Sandro Huber, ein kurzes Resümee am Schluss, der Fall Mattersburg. Wie geht's weiter?
Wir wissen es nicht. Der Dr. Hellmeier hat es mir im Vorfeld geschildert, dass der Wettbewerb, der jetzt im Laufen ist und auch wieder mal vergaberechtlich vollkommen in Ordnung abgeführt wird, noch kein Ende gefunden hat. Wir hoffen nicht, dass es in die Richtung geht, wie wir es in letzter Zeit sehr oft gesehen haben, dass am Ende des Tages es zum Widerruf kommt, weil halt aus welchen Gründen auch immer kein Bedarf mehr da ist und die Architektinnen und Architekten, die mitgemacht haben, wieder mal in Vorleistung gegangen sind, ohne überhaupt eine Chance gehabt zu haben, auch etwas aus ihrer Leistung heraus lukrieren zu können. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich heute mitgenommen habe aus der Diskussion ist, es kommt vor allem beim Architekturwettbewerb nicht darauf an, irgendwelche Umsatzzahlen oder irgendwelche Hürden zu nehmen, weil die Idee dahinter steht. Und die Idee, die kann jedem einfallen. Manchmal denkt man lange, manchmal denkt man weniger lange darüber nach, aber es braucht einen kreativen Kopf und nicht mehr.
Wunderbare abschließende Worte. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir bedanken uns bei Ihnen auch fürs Zuhören und hören einander wieder 2025. Alles Liebe bis dahin. Vielen Dank und die besten Grüße aus der Kammer.